Culture After Work, der Kulturpodcast der Reichs-Engelhorn-Museen mit freundlicher Unterstützung von Roche.
Wir leben heute in einer immer schnelllebigeren Zeit. Unsere Gesellschaft befindet sich in einer Beschleunigungsspirale, die durch stets dichter werdende Terminkalender, Digitalisierung, Freizeitstress sowie die Beschäftigung mit vielen oder gar zu vielen Dingen auf einmal immer neu befeuert wird. Das Gefühl des nie dagewesenen Lebenstempos ist allerdings nicht ganz neu. Das fühlten bereits viele Zeitgenossen an der Wende zum 20. Jahrhundert genauso. Bereits im damaligen sogenannten Zeitalter der Nervosität erwuchs jedoch als Gegenpol das starke Bedürfnis nach Entspannung und Muße. In diesem Podcast möchte ich anlässlich der Ausstellung in 80 Bildern um die Welt auf das Spannungsverhältnis zwischen Beschleunigung und Entschleunigung eingehen. Inwiefern spielt oder spielte das für die Entwicklung und Rezeption der Fotografie eine Rolle? Wie können wir der gegenwärtigen Rastlosigkeit, dem flüchtigen Umgang mit Fotos inmitten einer nie dagewesenen Bilderflut begegnen? Und können wir mittels Museen oder der Beschäftigung mit Kunst oder analoger Fotografie zu mehr Achtsamkeit und innerer Ruhe gelangen? Dazu habe ich jetzt meinen Kollegen Prof. Dr. Claude Vesuy, den Leiter des Forums Internationale Fotografie, zu Gast.
Hi, schön, dass du da bist.
Hi.
Fangen wir mal mit der ganz frühen Fotografie an. Die wirkte ja Mitte des 19. Jahrhunderts, zumindest für mich, noch sehr statisch. Wenn man jetzt an Daguerre denkt, da sind viele Stadtaufnahmen, Straßenaufnahmen noch relativ menschenleer beziehungsweise auch entvölkert wirkend. Wodurch kam das? War das noch technisch bedingt?
Ja, absolut. Also sagen wir mal, das allererste Foto der Welt, auch von einem französischen Landsmann, von Daguerre, Joseph Lisse von Jeps, der 13 Jahre zuvor das erste Foto der Welt erstellte, da war die Belichtungszeit 8 Stunden. So, und nach 13 Jahren später hatte Daguerre die Möglichkeit gehabt, dieses fotografische Verfahren zu verfeinern, zu kommerzialisieren. Und wenn man sich dann mal eine der ersten Daguerreotypien anschaut, nämlich der Blick auf den Boulevard du Temple von 1839, da sehen wir ein Boulevard, menschenleer, und es sind nur 2 Figuren erfasst worden, nämlich eine Person, die sich die Schuhe putzen lässt, und der Schuhputzer. Die wurden sozusagen durch diese langen Belichtungszeiten wenigstens in dieser starren Position erfasst. Aber alles andere drumherum, die ganzen Passanten, das ganze Fuhrwerk mit den Pferden ist aufgelöst, verschwunden. Und sicherlich, das Verfahren von Daguerre war sehr aufwendig, auch nicht gerade sehr gesund. Also man musste ja das ganze Jahr mit so einer Art von Silberplatte erstmal alles polieren, dann musste das dann lichtempfindlich gemacht werden, unter Quecksilberdämpfen wurde dann das Bild entwickelt und man hatte dann ein Direktpositiv, also eine Art von Unikat im Gegensatz zu einem Positiv-Negativ, wo man ja anhand eines Negativs ja unendlich viele, viele Bilder positive erstellen kann. Aber damals war das noch wirklich nur ein Unikat.
Und das heißt, Werke von Dauer sozusagen.
Genau, es waren dann dauerhafte Werke und wie gesagt, es konnte nicht vervielfältigt werden. Und das war natürlich eine Revolution, dass man sozusagen aus der Dreidimensionalität den Umraum nun auf eine zweidimensionale Fläche, Höhe und Breite fixieren konnte. Das ist sozusagen etwas, was in dieser Form noch nicht vorher möglich war. Und so konnte man nun Sehenswürdigkeiten, die Pyramiden von Gizeh, der schiefe Turm von Pisa, die Lagunen von Venedig, konnte man nun auf einer kleinen zweidimensionalen Fläche sehen, transportieren, mit nach Hause nehmen und dann hatte man sozusagen ein Abbild der Realität.
Nun war man ja bei der Fotografie dann gerade in dieser Zeit zuerst fasziniert, dass ein solches Abbild der Wirklichkeit tatsächlich auch möglich war. Je mehr technische Neuerungen dazu kamen, desto mehr wurde ja auch die Fotografie ein Kind ihrer Zeit und damit auch von kulturellen Kontexten, von technischen Neuerungen, von Trends, von Visionen und immer neuen Sichtweisen auf die Welt beeinflusst. Also auch, wie Fotos gemacht wurden, welche Motive gesucht wurden, wie insgesamt in der Kunst war dann die Dialektik auch von Bewegung und auch Ruhe ein großes Thema in der Fotografie. Denken wir jetzt auch mal ein bisschen weiter. Es gab Fotografen wie Muybridge, die Bewegungsabläufe minutiös dargestellt haben oder auch die neue Bewegung oder die neue Schnelligkeit der Zeit Ende des 19. Jahrhunderts. Nehmen wir jetzt einfach mal die mobile Revolution, die Eisenbahn. Nehmen wir die Medialisierung der Welt. Nehmen wir den Puls der Großstadt. Das wurde eingefangen. Wie verhielt sich die Fotografie in Bezug auf diese Dialektik zwischen Bewegung und Ruhe?
Ja, also sicherlich richtig. Die Technik, die Apparatur, die fototechnischen Möglichkeiten, Belichtungszeit, Größe, Gewicht eines Apparates, einer Kamera, spielten bei den Aufnahmen eine wesentliche Rolle. Das ist richtig. Und es war ja dann, wenn man so will, nach dieser Revolution, wo ja sozusagen gleich nach Daguerres Erfindung eine Daguerreotypie-Manie in Europa ausbrach. Also es gibt ja eine wunderbare Karikatur, die das sehr gut veranschaulicht, von Meurisset. Und da sieht man nun wirklich, wie der ganze Erdball verändert wird durch diese Erfindung. Also zu Land, auf dem Meer, in den Lüften, wird überall diese ganzen Kameras wie ein Virus, wird es dann nun verbreitet. Und natürlich durch die Entwicklung der Fotografie werden die Belichtungszeiten kürzer. Und dadurch entsteht auch die Möglichkeit, Muybridge wurde genannt, auch in diesem Zusammenhang müsste man Jules Marais erwähnen, die nun durch diese ganz kurzen Belichtungszeiten nun schnelle Aufnahmen hintereinander von Bewegungsabläufen von Mensch und Tier machen konnte, so die sogenannte Chronofotografie. Und da ist das Interessante, wie nun plötzlich die menschliche Wahrnehmung durch den Apparat korrigiert wird. Zum Beispiel hatte man zumindest die Impressionisten, wenn man sich diese Gemälde anschaut, werden ja immer die Pferde gezeigt, wo alle vier Beine nach außen gestreckt werden. Und da konnte nun Muybridge beweisen, dem ist nicht so. Das menschliche Auge irrt sich. Also hier wird die Kamera zu einer Korrektur eines Phänomens, was man eigentlich bisher noch nicht so wahrgenommen hatte.
Diese Entwicklung, Bewegung, Schnelligkeit, wie wir es gerade auch dargestellt haben, das Unsichtbare sichtbar zu machen, das korreliert ja mit dieser Fortschrittsgläubigkeit, die auch im 19. Jahrhundert und Ende des 19. Jahrhunderts vorherrschte. Gehen wir jetzt mal wieder auf diese Gegenbewegung zurück, nämlich auch diese Entschleunigung. Die Leute Ende des 19. und Anfang des 20. Jahrhunderts, man fühlte sich getrieben, man hat ein gefühlte Rasanz der Zeit gehabt wie noch nie zuvor. Das haben die Soziologen der Zeit beschrieben, ob das Georg Simmel ist, wie gesagt, es wurde auch als das Zeitalter der Nervosität bezeichnet. Gab es da auch eine bewusste Gegenbewegung, eben diese Entschleunigung als bewusstes Motiv innerhalb der Fotografie?
Ja, also es gibt ja von Edgar Allan Poe, der Mensch in der Masse, oder der Mann in der Masse. Da wird nun beschrieben, wie in London, in der Großstadt, 19. Jahrhundert, ein Mensch ständig von dieser Fluktuation, von diesem Großstadtleben absorbiert wird, getrieben wird. Genau dieses Getriebensein, das ist genau dann das, was dann später in Paris der Dandy und Literat Charles Baudelaire aufgegriffen hatte, indem er also diese getriebene Masse, diesen Menschen, versucht hatte, dem etwas entgegenzubringen und etwas entgegenzusetzen. Und hier hatte Baudelaire von einem Flaneur gesprochen. Der Flaneur, der also sich die Ruhe, die Zeit nimmt, durch die Straßen zu flanieren, sich nicht von diesem Großstadtstress affizieren zu lassen. Und es ist ja auch Walter Benjamin, der in seinem Pariser Passagenwerk kolportiert, dass der Flaneur mitunter mit seiner Schildkröte spazieren ging. Also ein bewusstes Anti-Tempo, ja, Zeichen zu setzen, hier machen wir nicht mit, also hier steigen wir aus. Also in dieser Getriebenheit versuchte man nun eine andere Dimension, Zeitdimension zu erfahren. Und ich denke, das spiegelt sich in der Literatur wieder, in der Kunst wieder, auch in der Fotografie. Die Fotografie, die noch immer noch lange Belichtungszeiten hatte, wo dann ohnehin der Mensch wenig in Erscheinung tritt, sondern ganz einfach das Umfeld, die statischen Elemente, die Architektur, die Straßen.
Jetzt nehmen wir mal den Blick auf speziell auf die Reisefotografie, weil der Blick in die Ferne, das Sehnsuchtsmoment der Ferne führt doch auch, also dieses Schweifen in die Ferne führt doch auch zu einer Entschleunigung. Ist das auch die Motive, die im Tourismus zunächst gesucht und auch transportiert wurden? Das sind ganz oft Landschaftsaufnahmen, die eine Erhabenheit ausstrahlen. Oder es sind Bauwerke, die für die Ewigkeit in irgendeiner Form, wie die Pyramiden zum Beispiel, auch gelten.
Ja, also ich denke mal, es gab vielleicht erstmal der Reisefotograf, der professionell für die Touristen nur gearbeitet hatte, also wie Bonfils, Pascal Sebar, die Gebrüder Zangarti, die haben vor Ort ihre Fotostudios installiert und haben dann genau den touristischen Blick, die Pyramide, Abu Simbel und so weiter, genau eben verkauft. Es stand ja auch dann auf dieser Fotografie genau, was zu sehen ist, der Ort, die Negativnummer vielleicht und auch, wie beim Maler, die Signatur. So konnte man sofort eine Zuordnung zu diesem Studio, zu dem Fotostudio machen. Also das ist wohl, sage ich mal, der professionelle Fotograf, der sicherlich auch unter Stress stand, der eben das genau an die Touristen veräußern musste. Und dann gab es dann wiederum einen anderen Typus von Fotografen, der ganz wie so auf einer eigenen Expedition sich befand, wie Francis Frith, der dann einfach Ägypten aufsuchte, alleine, und dann nun diese mythischen Stätten fotografierte, diese Bilder ausbeute, brachte er nach England zurück und veröffentlichte das Ganze in einem Buch. Er war ja auch ein erfolgreicher Verleger seiner eigenen Werke, schrieb auch seine eigenen Texte. Und dann gibt es einen dritten Typus, wo ich dann sagen würde, das könnte schon so eine Art von Dandy-Fotograf in Anführungszeichen sein, der nämlich dann betucht war wie Jakob August Lorenz, der eine reiche Erbschaft hatte und der dann just for fun, seulement pour le plaisir, einfach den Orient, Athen, Jerusalem aufsuchte und ganz andere Winkel fern von touristischen Blicken festgehalten hatte.
So. War das dann noch auch zum Teil von der Malerei beeinflusst, von Naturalismus oder von der Romantik?
Also die Motive sicherlich, es gab ja immer, wie gesagt, Fotografie, Malerei, eine Art erstmal Konkurrenzsituation, eine gewisse Hassliebe und erst später kam es zu einer Allianz. Und man weiß ja, dass die Anfänge der Fotografie, dass die Fotografen es sehr schwer hatten, überhaupt anerkannt zu werden als eine Kunstform. Es wurde ja denen immer den Vorwurf gemacht, ach, das ist ja nur mit dem Apparat registriert. Baudelaire hat ja in einem Aufsatz geschrieben, die Fotografie, das ist ja was für verhinderte, verkrachte Künstler, die überhaupt gar nicht malen, zeichnen können. So, und die sich dann, die einen Ausflug nehmen in die Fotografie. So, und jetzt war es aber auch wiederum so, dass viele Maler im Geheimen, sei es Degas, sei es Ingres, die haben dann heimlich Fotografien als Vorlagen benutzt für ihre Kompositionen. Ja, also da gab es absolut reziprok, da gab es ein Verhältnis zwischeneinander und beide haben sich befruchtet. Und wenn man sich das nun heute anschaut, jetzt ist die Fotografie so in einer dominanten Position und Stelle, fast jedes Museum hat eine fotografische Abteilung. Auch wir hier in den Reisengelhorn-Museen.
Und eine sehr schöne noch dazu. Und eine sehenswerte Ausstellung in 80 Bildern um die Welt. Ja. Und die ist ja hier auch, oder vor dem Hintergrund der Ausstellung geht es heute im Podcast, auch eben um die historische Reisefotografie und die Entschleunigung. Wenn ich mir frühe Reisefotografien auch gerade aus der Ausstellung anschaue, da zum Beispiel diese Aufnahmen von Venedig der 1870er Jahre anschaue, das sind Bilder von Venedig, die kennen wir eigentlich nicht mehr, beziehungsweise wieder durch die Lockdown-Phasen. Wie ist das für dich beim Betrachten dieser Bilder? Musst du da tatsächlich auch an diese Lockdown-Phasen denken, wo man auch wiederum Bilder von den großen Metropolen der Welt gesehen hat, aber auch von Venedig nur menschenleer, Bilder, die man ansonsten so gar nicht mehr wahrnehmen kann?
Ja, also das ist schon richtig. Also ich habe das auch so empfunden, gerade bei diesem Lockdown. Da habe ich ja selber meine eigene Kamera herausgepackt und bin dann rumgelaufen durch die leeren Straßen von Mannheim. Und ich wurde manchmal immer wieder so an Eugène Agé erinnert, der gerade das Paris in dieser Umbruchsphase vom alten zum neuen Paris fotografiert hatte. Meistens immer frühmorgens, wo keine Menschen zu sehen waren. Also das hat auch etwas von einem Lockdown. Und absolut, es wirkt alles, dieses entleerte, entvölkerte Umfeld wirkt geradezu surreal, auch manchmal gespenstisch, aber auch manchmal in einer irgendwie anderen Ruhe und in einer anderen Schärfung des Blickes, wo ich auf Dinge jetzt plötzlich Acht gebe, die ich vorher nie gesehen habe. Die waren zwar immer existent, aber irgendwie durch diese Entvölkerung bekommen nun plötzlich Gebäude ein anderes Gesicht, eine andere Perspektive, eine andere Dimension. Ja, vielleicht wie Alice im Wunderland. Also irgendwie verschieben sich bestimmte Dimensionen und bestimmte Raumgrößen und es wird alles anders. Das ist eine, in Anführungszeichen, positive Erfahrung des Lockdowns.
Nun hat uns die Corona-Pandemie ja nie dagewesene Stillstände verschafft, zumindest was den physisch-materiellen Bereich anbelangt. Wir sind entschleunigt, aber wie gesagt, eigentlich eher nur unsere Hülle, weil geistig haben viele das Gefühl, nicht unbedingt ruhiger geworden zu sein. Wir sind eher im Gegenteil, rastloser geworden. Dadurch, dass wir durch die Digitalisierung, durch die Möglichkeiten von Telefonkonferenzen, durch die Möglichkeiten unseres Smartphones, wo wir mit einer Fülle von Bildern, Bewegtbildern konfrontiert werden, diese unglaublich vielen Möglichkeiten im Digitalen, die wir auch alle in irgendeiner Form dann auch wahrgenommen haben. Wir haben ganz neue digitale Angebote jetzt von unserem Museum geschaffen, das heißt neue Tätigkeitsbereiche geschaffen. Die alten wurden eigentlich aber auch nicht fallen gelassen. Es gibt einfach ein riesen Meer an Möglichkeiten heutzutage und es ist irgendwie Fluch und Segen zugleich. Weil man dadurch wirklich immer getrieben wird, auch diese Bilderflut, die heute vorherrscht. Mhm. Wir haben ja wahrscheinlich werden heute in einer Minute weltweit mehr Bilder gemacht mit dem Smartphone und, als im ganzen 19. Jahrhundert. Und die Art, wie wir diese Bilder konsumieren, denkst du, dass heute noch Fotos von der Dauer geschaffen werden können, wie sie früher geschaffen wurden?
Ja, also die Technik von früher verlangte ja geradezu eine Achtsamkeit, also wenn ich weiß, ich habe nur 10 Glasnegative, und die muss ich behutsam einsetzen. Ich muss meinen Standpunkt, das Licht orten und dann wirklich den richtigen Moment abpassen. Ich gehe natürlich ganz anders um als mit einem Smartphone. Mit einem Smartphone kann man ja nun also x-beliebig ja nun Bilder knipsen und wieder löschen und wieder neu knipsen und ich sehe sie gleich auch vor mir. Ich muss es also nicht dieses ganze Prozedere vom Entwickeln und dann nochmal von einem Papierabzug das auskopieren lassen. Das ist heute natürlich völlig anders geworden. Und also die Schnelllebigkeit, die wir heute durch digitale Ära und durch Smartphone und durch die Social Media erfahren, wo man ja sofort ja Bilder gleich von den Pyramiden, wenn man dann auf dem Kamel da sitzt, posten kann, das den Freunden zuschicken kann. Naja, also eine Dauer, ein Bild von einer Dauer, das ist heute alles sehr verkürzt geworden. Und was die Qualität betrifft, die Verhaltensmechanismen haben sich bestimmt nicht geändert. Jeder möchte gerne sich vor den Pyramiden sich ablichten lassen, sei es die Geschwister Reis im 19. Jahrhundert, sei es eben die Leute in unserer Zeit. Da ist etwas Archetypisches, ein Stück Ewigkeit zu erhaschen vor einem Gebäude. Aber die Qualität, ich denke immer an Bernard Shaw, der gesagt hat, den Fotografen mit einem Hecht verglichen hatte, der Millionen Eier ablegt und nur wenige werden ausschlüpfen. Und so ist es also auch da mit dieser Verführbarkeit eines Smartphones, eines digitalen Apparates. Wir können beliebig und sehr schnell knipsen und auch schon vor Ort Korrekturen vornehmen. Was weiß ich, die Hell-Dunkel-Schärfe. Man kann sogar auch den Ausdruck, wenn man nicht gelächelt hat, kann man sogar auch einen Ausdruck hineinbringen. Also es ist unglaublich, was heute möglich ist. Und der Unterschied zwischen digital und analog ist enorm. Und auch der Wahrheitsgehalt ist jetzt auch ein anderer geworden. Früher im Analogen hatte man noch immer noch ein Negativ. Das Negativ war dann immer noch so ein Garant. Ich war hier gewesen, ich habe es gemacht. Aber heutzutage, da kann man, was weiß ich, Madonna sitzt auf dem Schoß von Helmut Kohl oder was weiß ich. Also das ist alles heute möglich und man kann das gar nicht mehr so richtig überprüfen. Es ist so täuschend echt und da muss man sich ständig mehr hinterfragen, war es so gewesen oder nicht?
Ja, wir distanzieren uns ja immer auch so ein bisschen stärker von dem konkreten physisch-materiellen Erlebnis. Ob das jetzt die Touristen sind, die vor der Pyramide, die Pyramiden eigentlich nur noch durch ihr Smartphone anschauen, oder ob wir es bei irgendwelchen Konzerterlebnissen haben, wo die Leute nicht mehr das Konzert in Natura erleben, sondern durch ihre digitalen Geräte. Müssen wir uns ein bisschen mehr disziplinieren, um tatsächlich auch wieder mehr zu dem Moment, zum eigentlichen Erleben, zum eigentlichen Tempo zurückzufinden?
Das wäre sehr wünschenswert und auch, denke ich, sehr hilfreich und sehr schön, wieder ein neues Sensorium zu entwickeln und nicht der Blick durch die Kamera, die sozusagen uns diese Wirklichkeit vorgibt. Es gibt noch eine andere Wirklichkeit. Ich würde mir mal überlegen, was wäre zum Beispiel, wenn ich ohne Smartphone und ohne Kamera die Welt bereisen würde. Ja, also da würden sich wiederum ganz andere Bewusstseinszustände und Beobachtungen ergeben. Aber wir sind ja wirklich geradezu fetisch fixiert mit diesen Kameras, als ob das sozusagen unsere geistige Prothese ist. Also ohne dieses können wir gar nicht leben. Es gibt ja Leute, die sind da geradezu süchtig, die ja immer alle paar Sekunden nach dem Smartphone greifen und sofort sich wieder äußern müssen und was posten müssen. Und das zeigt vielleicht dann nur auch eine neue Getriebenheit, so wie im 19. Jahrhundert der Mann in der Masse, getrieben von der Großstadt, hier getrieben vom Smartphone, immer in Verbindung, immer on zu sein, um die eigene Leere vielleicht und Einsamkeit zu überbrücken.
Die historische Reisefotografie und auch Museen im Allgemeinen, können das nicht Lehrmeister sein, sich wieder mehr Zeit zu nehmen? Du hattest vorhin den langen Schaffensprozess angedeutet. Dem geht ja voraus auch noch eine lange Motivauswahl, weil die Abzüge oder die Herstellung der Fotos teuer war. Die Glasnegative, wenn man nur ein paar dabei hatte, da musste man natürlich ganz genau auswählen, was man machen muss. Also mehr wirklich auch den Blick schärfen.
Ja, wäre sicherlich wünschenswert. Nur wir leben natürlich nicht mehr jetzt im 19. Jahrhundert. Wir sind ja auch nicht mehr mit diesen technischen Herausforderungen und mit diesen Apparaten konfrontiert. Das Ganze hat sich ja verpixelt. Also wir leben ja in einer Pixelwelt und weniger eben von Negativen, also von Fotoabzügen. Das ist, es ist anders geworden, aber was man vielleicht lernen könnte, auch gerade mit dieser Verführbarkeit neu umzugehen, neu das Ganze zu durchdenken. Wie handhabe ich so ein Mittel? Wie handhabe ich? Ist es nur noch eine Art von Konsumieren und schnelles Abhandeln von Aktionen, Action? Oder gehe ich ganz bewusst in einem Slow-Motion-Modus, indem ich nun versuche, in dieser Langsamkeit neue Qualitäten mit unseren heutigen gegebenen Mitteln zu entwickeln.
Museen sind ja eigentlich auch schon per se gut dafür aufgestellt, gegen diese Bilderflut zu wirken, weil Museen ja an sich eine Sammlung haben. Das heißt, es ist nicht diese Unendlichkeit an Bildern, an Objekten. Es ist immer eine Auswahl an Objekten, die einem auch begegnet, nicht wie im World Wide Web heutzutage. Sprich, man wird ja wirklich dazu eingeladen, sich dem einzelnen Bild zuzuwenden, auch wenn das in den großen Museen von Weltruf wie dem Louvre nachgewiesenermaßen so ist, dass nur noch die Highlights herausgepickt werden und eine Art Schnelldurchlauf funktioniert. Ja, aber ist das nicht nach wie vor die Chance eigentlich auch, um die Leute zu erreichen?
Ja, also ich meine, der Louvre mit seiner einzigartigen Sammlung ist ja nicht dran schuld, dass er das in dieser Form präsentiert, sondern es ist der Betrachter, der Getriebene, da kommen wir wieder zurück, der getriebene Tourist, der dann sozusagen nur einen Raum anpeilt, das ist die Mona Lisa, und da erhöhen sich natürlich auch die Temperaturen um einige Grad, weil jeder davor steht und sagt, ich muss einfach mal dieses Bild gesehen haben. Aber ob man das erlebt, diese Bilder, die Erlebnisfähigkeit, in die Tiefe zu gehen, das ist ja fragwürdig, weil hier geht es nur um ein Abhaken von touristischen Highlights und das war's. Aber ich gebe dir recht, also die Museen haben die Aufgabe oder sollten die Aufgabe, so sehe ich das im Moment, die Aufgabe haben, nicht nur auf die Besucherzahlen zu schielen, sondern indem man auch ganz bewusst Werke, vielleicht wenige Werke, in einer überschaubaren Größe präsentiert, wo man wirklich in einer Art von Kontemplation, in einer Ruhe, auch in einer Art von Versenkung, sich auf die Werke einlassen kann. Ich finde, da hätte man sehr viel erreicht. Und das ist ganz egal, wie man eine Annäherung findet, sei es auditiv, sei es visuell, sei es in Begleitung mit Wahrnehmungspsychologen oder eben mit Kunstpädagogen, ja, sodass plötzlich dann man mehr in eine tiefere Schicht eindringen kann und das Kunstwerk eben nicht nur auf der Oberfläche sieht, sondern dass man auch einen geistigen Prozess und auch irgendwo erkennt, da ist eine Essenz, da ist eine etwas Wesentliches. Das wäre natürlich dann das allerschönste Erlebnis, denke ich mal, für einen Kurator und auch für die Exponate, sofern sie mitempfinden können.
Wie ist das denn bei dir als Fotoexperte, als Kunsthistoriker, wenn du in Museen gehst, wenn du Bilder betrachtest? Oftmals läuft man ja Gefahr, gerade wenn man viel weiß über die jeweiligen Kontexte, dass man die Bilder auch nur kurz wahrnimmt und abhakt. Nimmst du dir Zeit?
Ja und nein. Also ich gehe natürlich manchmal auch sehr summarisch vor, indem ich mir einfach so einen Überblick verschaffe, je nachdem, wie mein Zeitkalender, wie meine Termine sind. Und dann bei einigen verharre ich und verweile ich. Ja, also ich picke mir die Sachen, ich gehe selektiv vor. Ich picke mir die Sachen dann raus. Und dann versuche ich wirklich in Kommunikation mit dem Werk zu treten. Ja, also es ist eine Kombination zwischen Ökonomie der Zeit und zwischen Verweilen.
Kommen wir jetzt mal auf die Reisefotografie und die Zeit Ende des 19. Jahrhunderts zurück. Damals entwickelte sich ein unglaublicher Hunger nach Bildern aus der Ferne. Vervielfältigt oder ermöglicht auch durch die Medialisierung der Zeit, durch ganz neue Printmedien, die aufkamen in einer ganz neuen Taktung. Gibt es heute noch einen solchen Hunger nach Bildern aus der Ferne?
Ja, ich denke schon. Das ist zwar alles irgendwie visuell näher gekommen, da wir ja nun die Möglichkeit haben, über Social Media sofort unser Urlaub innerhalb von wenigen Sekunden zu posten. Es ist die Sehnsucht nach exotischen Orten sicherlich gegeben. Und es geht dann sogar so weit, dass man ja auch, bevor man eine Reise antritt, das ist ja schon verrückt, dass man schon virtuell irgendwie die Räumlichkeiten, das Hotel, das Schiff erfahren kann. Man kann also durch eine virtuelle Brille sozusagen schon mal die Orte einfach sehen. Und dennoch ist einfach auch die Sehnsucht gegeben, direkt vor Ort, also leibhaftig auch da zu sein, da anzukommen, um da wiederum sich wieder neue Erfahrungswerte auszusetzen.
Es gibt auch aktuell eigentlich einen Gegentrend in der Fotografie zur Digitalisierung und zu dieser angedeuteten Bilderflut als Gegentrend zur Smartphone-Fotografie, das man auch durchaus mit Entschleunigungen in Verbindung bringen kann. Und zwar gehen immer mehr junge Leute auch wieder auf analoge Fotografie zurück. Jetzt zu einer Zeit, in der eigentlich kaum noch analoge Fotokameras auf den Markt kommen, in einer Zeit, in der diese kaum erhältlich sind. Denkst du, das ist ein Nostalgie-Hype oder womöglich ein langfristiges Comeback? Weil tatsächlich eine gewisse Achtsamkeit als Gegenbewegung zu dieser Rasanz, zu diesem Tempo der Zeit nochmal neu aufkommt.
Ja, also ich denke, die analoge Fotografie ist jetzt mit einem gebührenden Abstand in eine Historizität getreten, wo jetzt nun neue Generationen das bestaunen, bewundern. Es ist geradezu etwas Fremdartiges, Kurioses. Man möchte mehr dazu erfahren und man möchte es auch mehr deuten. Ich denke schon, dass die analoge Fotografie für heutige Leute, die Generationen, die in der digitalen Welt aufgewachsen sind, eine Neugierde erweckt hat. Dass da nun man sagt, wie haben die denn früher das entwickelt und diese ganze haptische Materialität mit den chemikalischen Substanzen, das ist schon, denke ich, etwas Spannendes, eine spannende Erfahrung für viele Leute, für viele neue Jugendliche, die einfach sich gar nicht richtig vorstellen, wie war das damals und warum nicht. Also ein Hype, weiß ich jetzt nicht, ob es zu einem Hype wird, aber das Bewusstsein für diese Ära ist jetzt in den letzten Jahren gestiegen. Das ist also mehr und mehr bewusst in den Vordergrund getreten. Es werden auch Ausstellungen zu den analogen Fotografen präsentiert. Und es gibt auch zunehmend jetzt auch Fotografen, Berufsfotografen, die dann auch sagen, wir möchten mal ganz bewusst jetzt mal mit analogen Mitteln arbeiten. Also aus dieser Ära möchten wir gerne arbeiten und sehen, was sich daraus irgendwie entwickelt, auch in diesem Arbeitsprozess. Da sind neue Möglichkeiten und neue Erfahrungswerte.
Das ist ja auch immer der Prozess und auch die Materialität, die man letzten Endes hat, weil bei diesen digitalen Speichermedien ist ja auch immer die Frage, wie lange hält das?
Ja, naja, also die Dauer, sage ich mal, gut, okay, nichts ist von Dauer. Es kommt immer drauf an, in welchen Relationen man das alles misst. Aber sicherlich die Anfälligkeit und die Kurzlebigkeit bei den digitalen Trägern ist größer als eben bei der analogen. Wir haben also noch immer Aufnahmen in unseren Archiven, die noch aus dem 19. Jahrhundert stammen. Glasnegative, Albuminabzüge, Salzpapierabzüge. Und so. Wenn man sie also restauratorisch gut hegt und pflegt, dann haben die noch immer eine wunderbare Präsenz und Lebendigkeit.
Gerade in der Corona-Pandemie war des Öfteren im Diskurs vor Ort, dass wir die Krise als Chance nutzen müssen, dass wir nicht zu einem früheren Normal in dieser Beschleunigungsspirale zurückkehren, sondern dass wir auch mehr zur Achtsamkeit, zur Nachhaltigkeit finden. Wie siehst du das? Siehst du da eine Chance in der Krise für die Gesellschaft und auch für uns als Museum?
Sicherlich, das kommt immer darauf an, was man daraus macht. Aber ich denke, das Prinzip dieses All you can eat oder all you can see, also dieses konsumartige, rauschartige, immer mehr und immer schneller und noch mehr, dass hier ein Schnitt passiert ist, den wir vielleicht noch gar nicht so sehr jetzt im Moment wahrnehmen, aber es geht mehr in eine Richtung hin, ja, der Achtsamkeit und der größeren Sensibilisierung, auch natürlich, wie gehen wir mit unseren Ressourcen um, wie gehen wir mit unserer Umwelt um. Das sind ganz wichtige Faktoren, die sich aber auch auf das Verhalten der Wahrnehmung in der Kunst. Die Kunst, die ja immerhin oder die ohnehin immer einen Gegenpol gebildet hatte zur Werbung, zur Industrialisierung, zur Kommerzialisierung von Produkten. Also, dass man da nun hier versucht, einen anderen Weg zu gehen. Das würde ich mir wünschen und ich habe auch den Eindruck, dass da nun hier neue Weichen gestellt werden. Und da spielt sicherlich das Museum als Ort nicht nur der Ruhe, sondern der Reflexion zunehmend eine ganz wichtige Rolle.
Welche Fotografen würdest du uns, den Zuhörern, empfehlen, um tatsächlich auch eine andere Sicht auf die Welt zu erlangen, ein bisschen Tempo rauszunehmen, einen Gang runterzuschalten? Was würde dir da einfallen?
Mir fällt erstmal ganz spontan jetzt keinen Fotografen ein, sondern einen Maler. Der hieß Cézanne. Paul Cézanne, fern vom ganzen Jubeltrubel vom Pariser Leben, lebte in der Provence und er ging tagtäglich immer in einem schwarzen Anzug mit seiner Malstaffelei und den Utensilien immer auf diesen Berg Saint-Victoire. Und er hat immer versucht, diesen Berg tagtäglich zu erfassen. Und wenn ich eine Parallele jetzt zu Fotografen ziehe, da fällt mir spontan Anselm Adams ein, der ja sehr stark auch naturverbunden war und auch für Naturschutz sich eingesetzt hatte und der diesen Yosemite Park, immer wieder diesen Felsen, diesen Halfdome fotografiert hatte und für ihn sozusagen auch eine Annäherung mit der Kamera wunderbar pointiert ins Bild gefasst hatte. Und dann fällt mir natürlich auch dann ein Robert Häuser, dessen Archiv wir hier hegen und pflegen. Und Robert Häuser, der auch eben meditativ sich den Dingen angenähert hatte, nicht das schnelle Knipsen und das schnelle Erhaschen von Bildern und nicht diese Fastfood-Ästhetik, sondern diese Verweilen, diese Zeit, die eben zerfließt und eine Dauer hat, auch eine Versenkung hat, um zu den Dingen, zu den wichtigen Dingen vorzudringen, die wirklich also auch mit uns, sagen wir ontologisch seiend, wirklich mit uns zu tun haben. Da fallen mir ganz spontan diese beiden Fotografen ein. Es gibt natürlich auch andere wunderbare Fotografen aus anderen Genres, also auch Fotojournalismus und so weiter. Aber jetzt zu dem Thema entschleunigte Zeit, eine andere Sichtweise zu entwickeln, wie man das den Umraum erfassen, erfahren kann, da fallen mir wirklich diese beiden ein, Anselm Adams und Robert Häuser.
An dieser Stelle endet nun auch unser ausgedehnter Podcast zum Thema Entschleunigung. Wir alle kennen den Wunsch nach Muße, der sich zwar oft in Sätzen äußert, die mit »man müsste eigentlich mal wieder« beginnen, dann aber doch meistens im Sande verläuft. Ich kann Ihnen ans Herz legen, sich Zeit zum Eintauchen in die Ausstellung in 80 Bildern um die Welt zu nehmen und gedanklich entspannt in die Ferne zu reisen. Ergänzend zur Ausstellung selbst funktioniert das sehr gut auf klassischem Wege, etwa mit der Buchpublikation zur Ausstellung. Aber es funktioniert auch mit unseren digitalen Angeboten. Wir haben etwa 2 Filme produziert, in denen jeweils ein bestimmtes Foto ausführlich und spannend vorgestellt wird. Professor Dr. Sui und Stefanie Herrmann, die Sammlungsleiterin des Forums Internationale Fotografie, zeigen Ihnen darin auf, wie wertvoll es sein kann, sich mit voller Aufmerksamkeit einer Sache zu widmen. Mein Name ist Norman Schäfer und ich würde mich freuen, wenn Sie uns weiterhin gewogen bleiben. Machen Sie es gut, bleiben Sie gesund. Ciao. Alle weiteren digitalen Angebote der Reiß-Engelhorn-Museen finden Sie unter digital.rem-mannheim.de.